Liebe Geschwister und Geschwisterinnen, ich begrüße euch herzlich zu unserer Bibelstunde heute Abend. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich, dass wir uns aufs Wort einlassen können. Wir beten, wie wir es gewohnt sind. Wenn jemand auch mitbeten möchte, darf es gerne tun. Lasst uns stille werden vor Gott. Lieber Vater, wir wollen vor dich kommen und wollen dich darum bitten, dass du großes Erbarmen mit uns hast. Wir kommen jetzt wieder heraus aus einem voll gefüllten Tag und bei jedem sah der ganz anders aus. Der eine hat sich erfolgreicher durchgekämpft, der andere auch viele Niederlagen vielleicht erlebt. Und wir wollen jetzt vor dir uns versammeln und wollen gemeinsam in dein Wort hineinblicken. Aber das ist nicht das einzige Anliegen, dass wir einfach nur in das Wort hineinschauen, sondern wir wollen ja dir begegnen. Wir wollen, dass du in unser Leben hineinredest. Ich will dich bitten, Herr, diesen Abschnitt, den wir jetzt in Ruth anschauen möchten, dass du es benutzt, damit unser innerer Mensch erbaut und zugerüstet wird, damit wir in der Lage sind, weiterzugehen, weiter zu glauben, tiefer zu glauben, dich mehr zu lieben. Schenk, Herr, dass es mit dazu beitragen darf. Ich will dich bitten, da wo es auch vielleicht viel ist für den einen oder anderen, dass du aber das hindurchdringen lässt, was wichtig und was notwendig ist. Und was den Einzelnen ernähren wird und was ihm helfen wird. Ich bitte dich, dass du das bewirkst. Wir wollen dich darum bitten, im Namen unseres Herrn, der gekommen, der gestorben und der auferstanden ist, unseres Herrn Jesus. Amen. Amen. Wir sind in Ruth 2. Ich lade euch ein, da die Bibeln mit aufzuschlagen. Ruth 2 lesen wir ab Vers 1. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelech, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi: Ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Sie sagten zu ihm: Der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war: Wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte: Es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt: Ich möchte gern mit Auflesen hinter den Schnittern her etwas von den Ähren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Vom Morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth: Höre mir zu, meine Tochter. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knecht befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Jetzt kommen wir zu unserem Text von heute. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. Denn du hast mich getröstet, du hast zum Herzen deiner Magd geredet und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. So, ich möchte mit euch heute den Schwerpunkt darauf legen, zu schauen, wie Ruth jetzt hier auf das, was Boas gemacht hat, reagiert. Wir haben gesehen, wie überaus freundlich Boas mit ihr umgegangen ist. Und das zeigt sich hier eben in Vers 9, wo er zum einen sagt, habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten. Das bedeutet, dass er für ihren Schutz sorgt. Wir haben gesehen, wie das ein Bild, ein herrliches Bild ist für die Art und Weise, wie Gott die Seinen schützt, wie Christus die Seinen schützt. Und zwar sowohl in irdischer Hinsicht, als auch in geistlicher Hinsicht. Und dann haben wir gesehen, wie er sie auch versorgt, wie er sich um sie kümmert. Er heißt es, und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Also Einladung, bedien dich, sei frei. Und Durst zu stillen, können wir uns gut vorstellen, dass das eins der dringendsten und wichtigsten Bedürfnisse war. Wenn man draußen auf dem Feld arbeitet, unter der Hitze des Tages. So, also sehen wir, dass er sich um sie sorgt, um sie kümmert, indem er für ihren Schutz sorgt und indem er sie versorgt mit dem, was sie braucht. Ja? Und auch hier wiederum ein Bild dafür, dass Gott uns nicht nur schützt, sondern dass er uns auch versorgt mit dem, was wir brauchen. Das gilt sowohl in irdischer Hinsicht als natürlich insbesondere auch in geistlicher Hinsicht. Gott versorgt. Wie reagiert jetzt nun die Ruth auf diese überaus große Freundlichkeit von Boas? Ich denke, da können wir einiges davon lernen, wenn wir uns das anschauen. Da heißt es, da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder. Und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Und ich werde die Antwort von Boas ausklammern mal, diese zwei Verse dazwischen und Vers 13 mitnehmen und darauf heute unseren Schwerpunkt legen, denn sie antwortet ja zweimal und es geht in eine ganz ähnliche Richtung. Da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. Denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Was kennzeichnet hier die Antwort von Ruth? Was würdet ihr sagen? Was ist hier vielleicht nicht außergewöhnlich, aber trotzdem für uns bemerkenswert?
Dieses Unterordnen. Also ich finde, sie stellt sich direkt unter ihn und erkennt dieses Wohlwollen, das er hat. Also so,
ja.
Das muss irgendwie ja auch ganz besonders sein. Also ich würde jetzt mal behaupten, ich werfe mich ja nicht von meinem Mann aufs Angesicht jetzt. Ja. Also so, in der Situation muss sowas Besonderes irgendwie gewesen sein, dass sie dass ihr klar war, dass in der Fremde so viel Wohlwollen kriegt von ihm.
Mhm, ja. Also, ja. Mhm.
Ich finde, man könnte ja auch ganz anders reagieren, weil es war ja halt ein Recht, diese Nachlese. Und man könnte dann sagen, ja, ist in Ordnung, aber ich darf das ja. Mhm. Und das ist halt nicht so.
Ja.
Sie macht das ganz anders.
Absolut, ja. Trotzdem. Das wäre eher der Stil, den wir so genau, heute überall sehen. Ja, ich darf das.
Ich finde es sehr interessant, dass sie sagt, du hast mir Mut gemacht und freundlich mit mir geredet. Also sie sagt, wie es ihr geht.
Mhm.
Sie offenbart, wie sie sich fühlt.
Mhm.
Und das, finde ich, zeugt von einem sehr starken Vertrauensverhältnis.
Schon. Was sie sofort hat, ne? Ganz ja. am Anfang schon. Ne?
Mhm.
Sich da wirklich was aufbricht in ihrer... Das ist schön, ja. Es gibt Einblick auch in das, was sie bewegt, was ihr in ihre Gefühlswelt, könnte man sagen. Ja. Also für mich, sie sieht ganz deutlich ihre eigene Stellung und die Stellung von Boas. Okay? Und das merkt man auch an ihrem Verhalten sofort. Sie weiß, wer sie selbst ist. Und sie weiß, wer Boas eigentlich ist. Sie selbst eine Fremde. Eigentlich, ja, wir haben es kurz erwähnt und wir haben es schon öfter erwähnt, natürlich mit gewissen Rechten, aber in einer Zeit, der Richter fragt keiner danach. Ja? Sie ist sich sehr bewusst, was für einen niedrigen Stand sie gegenüber diesem Boas hat, dass sie eigentlich ein Nichts ist. Und das drücken ihre Worte ja auch aus. Sie ist eigentlich verwundert. Sie ist eigentlich verwundert, dass er überhaupt mit ihr spricht und dann, wie er noch mit ihr spricht. Ja? Also sie hätte sich nicht wundern brauchen, wenn er zu einem von seinen Knechten sagt, jetzt verscheucht die da mal. Hätte sie sich nicht wundern müssen.
Er hätte auch nicht einmal direkt mit ihr reden müssen. Hätte
Eben.
Er das alles über die Knechte auch ausrichten lassen genau. können. Wäre ja eigentlich auch der normalere Weg eigentlich für die Zeit gewesen. Also es war muss irgendwie schon...
Ja, aber es hat sich schon angekündigt hier in Vers 5, ja. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? So, er richtet seinen Fingerzeig auf die eine und will genaueres wissen. Ja.
Ja, vieles, was danach kommt, kann man ja vielleicht dadurch erklären, dass er dann weiß, sie gehört zur Familie, aber dass er da schon, obwohl er das noch gar nicht weiß, trotzdem Acht hat auf sie.
Mhm.
Das bedeutet Wobei, auch wiederum, er weiß ganz genau, wer zu ihm gehört. Wenn er sofort sieht, stimmt. da ist jemand, der gehört nicht zu meinen Leuten, heißt, er muss auch schon
einen guten
Blick haben für die Menschen, die für ihn gearbeitet haben. Das war zu der Zeit bestimmt nicht
auch
wenig.
Nicht. Ja, nicht. Bestimmt, ja. Er war ein wohlhabender Mann, er war genau. sehr, sehr reich.
Was auch nicht unbedingt typisch ist. Dass, ja, also,
ja. Ja, das auch, kann man auch nicht voraussetzen. Nee. Wobei, zu dem, was Friedrich sagt, es gibt, er wusste schon mehr. Hier in Vers 11 heißt es ja, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast. Nach dem Tod eines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast, zu einem Volk gegangen bist.
Aber er hat
es ja in Vers 5.
Ja, er hat die Geschichte gehört, aber er wusste noch nicht, dass die das ist.
Also das wusste er noch nicht, ja.
Ich daraus jedenfalls
also die Geschichte
ableiten,
genau. hat sich bestimmt da im Tor oder so.
Ja, genau. Genau, ja, das ist genau, dass sie das gewesen ist, das wusste er wahrscheinlich noch nicht. Ja. Richtig, aber worauf ich hinaus möchte, sie ist sich bewusst absolut ihrer Stellung und wer sie eigentlich ist und dass sie überhaupt gar nichts eigentlich zu melden hat. Und genauso verhält sie sich auch dem Boas gegenüber. Das wird deutlich in ihrer Haltung, die sie einnimmt, sage ich mal. Sie fällt zu Boden auf ihr Angesicht, ja. Und in den Worten, die sie benutzt. Ja, das ist sehr, sehr deutlich hier. Warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Ja. Warum machst du das? Das müsstest du doch nicht machen. Und in Vers 13 sagt sie das ja. Ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. So. Ich bin noch viel tiefer gestellt. Ja. Und du hast so freundlich mit mir geredet. So, wir sehen, dass sie einen realistischen, einen klaren Blick hat und dass sie auf die richtige Art und Weise reagiert. Und ich denke, dass wir wirklich vieles davon lernen können. Wir haben schon oft gesehen, dass das ein Bild für für uns ist und für unseren Herrn Jesus ist. Ja, der Herr Jesus in der Figur des Boas und wir selbst in Ruth. Ja. Und ich denke, dass wir uns mit der Frage heute auch beschäftigen sollten, wer ist eigentlich Gott? Wer sind eigentlich wir? Und was ist die angemessene Art und Weise, wie wir Gott begegnen? Also die Reaktion ist mir schon klar. Ich habe mir auch überlegt, du könntest jetzt wirklich da eine Reihe daraus ja machen. Gell? Vom Umfang her. So intensiv will ich es nicht machen. Aber ich möchte, dass wir etwas von der Ruth lernen, einfach an dieser Stelle. Ja. Und diesen Fragen nachgehen. Denn wir müssen uns, bevor wir auf die richtige Art und Weise auch Gott begegnen können, müssen wir ein Bewusstsein dafür haben, wer Gott ist, müssen ein Bewusstsein haben, wer wir sind, und dann kann daraus was Gutes werden. Wenn wir ein falsches Bild von uns selbst haben, dann werden wir Gott entsprechend auftreten. Genauso, wenn wir ein falsches Bild von Gott haben, wer er eigentlich ist. So, wer ist Gott? Lass uns ein paar Bibelstellen aufschlagen.
Am Anfang schuf Gott Himmel und
Erde. Ja, genau, da müssten wir eigentlich anfangen. Ich werde es aber ein bisschen anders. Psalm 102. Lass uns das aufschlagen. Und es lohnt sich wirklich, auch sich auch mit dem Wesen Gottes zu befassen und auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt schon länger her habe ich mal angefangen, eine Reihe zu hören über die Eigenschaften Gottes. Ja? Und da wird man sich ganz neu bewusst, wer Gott eigentlich ist. Ja. Sehr, sehr empfehlenswert. Lass uns lesen Psalm 102, Vers 26. Du hast einst die Erde gegründet und der Himmel ist deiner Hände Werk. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden zerfallen wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du sie und sie werden verwandelt. Du aber bist derselbe. Deine Jahre enden nicht. Das ist eine Aussage über Gott. Ich weiß nicht, wie viele Dinge ihr heute gesehen habt. Wahrscheinlich ein paar. Manche sehr beeindruckend, manche weniger beeindruckend, je nachdem, wie oft ihr diese Dinge schon gesehen habt, ob es zum ersten Mal war. Wer zum ersten Mal vor dem Kolosseum steht, für den ist es beeindruckend. Wer jeden Tag dran vorbeiläuft, nicht mehr so sehr. Aber es gibt sehr, sehr viele Dinge auf dieser Welt, die tatsächlich sehr beeindruckend sind. Aber was wird uns hier gelehrt und gezeigt? Es gibt einen Unterschied, nämlich zwischen Gott und der ganzen anderen Schöpfung, oder? Hier heißt es, über die ganze Schöpfung, so wie sie jetzt ist, sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden zerfallen wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du sie und sie werden verwandelt. So seht ihr alles, was ihr heute seht vor Augen. Die mächtigsten Bauwerke, die schönste Teil der Schöpfung Gottes, ja, majestätische Berge, was auch immer du siehst mit deinen Augen, es heißt, es wird zusammengerollt, wie ein Gewand, wie eine Buchrolle, zusammengerollt, ja, und es ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr da. Kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Aber Gott ist derjenige, der bleibt. Gott ist derjenige, der immer da gewesen ist und der immer da sein wird. Aber alles, was wir so sehen mit unseren Augen, nicht. Allein das, wenn wir uns dessen bewusst werden, allein wenn das ein bisschen anfängt durchzusickern, dann bekommen wir eine Ahnung, wie groß Gott sein muss. Und wie weit erhaben er über allen Dingen steht, die wir hier auf der Erde sehen. Du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Das ist das, was Gott zutiefst auszeichnet. Er ist ungeschaffen, er ist ohne Anfang. einer hat R.C. Sproul hat mal gesagt, wenn irgendetwas da ist, was entstanden ist, muss es etwas geben, was immer da gewesen ist. Also weil es kann nichts, es muss alles den Ursprung in jemandem haben, der schon immer da war. Sonst, wenn wir sagen, Gott ist irgendwann entstanden, ja, aber wer hat ihn entstehen lassen? Da muss ja ein anderer Gott über ihm gewesen sein. Und so, also wenn wir davon ausgehen, dass etwas da ist, muss irgendetwas da sein, was immer da gewesen ist. Ja, es muss irgendjemand da sein, der unendlich ist, der über all dem Geschaffenen steht. Und das ist Gott, wir wissen das aus der Schrift. Lasst uns weiter ein paar Bibelstellen aufsaugen, um einen Eindruck zu bekommen. 1. Timotheus, Kapitel 6. Wir haben einige von diesen Bibelstellen schon bei anderer Gelegenheit betrachtet, aber es ist so spannend, immer wieder zu sehen, wie immer wieder neu die Schrift nochmal eine ganz andere Tiefe gewinnt, wenn man sich einfach nochmal die Zeit nimmt, nochmal drauf zu gucken. 1. Timotheus, Kapitel 6. Paulus ist hier im Landeanflug seines ersten Briefes an Timotheus und er ermutigt hier Timotheus, dass er das Bekenntnis festhalten soll, dass er die Lehre bewahren soll, all diese Dinge. Und zwar bis Jesus wiederkommt, soll er das tun. Und dann heißt es in Vers 15, nämlich die Erscheinung des Herrn Jesus Christus, wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen. Der König der Könige. Der Herr der Herren. Der allein, seht ihr es wieder, ja? Der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. So, auch hier bekommen wir einen Eindruck, wie weit Gott erhaben ist über all der Schöpfung. Er allein derjenige ist, der Unvergänglichkeit in sich hat. Johannes 1 sagt, in ihm war das Leben. Ja? Es gibt kein Leben außerhalb, autonom von Gott. Es heißt an anderer Stelle, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Alles, was da ist und was Leben hat, es ist auf Gott ausgerichtet und abhängig von Gott. Es ist absolut abhängig von Gott. Er bewohnt, heißt es hier, ein unzugängliches Licht, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Ich finde es auch interessant, wenn wir uns bewusst werden, das Gleiche trifft für unseren Herrn Jesus zu. Diesen einen Vers, den ich vorzitiert habe, der wird in Römer 11 über Gott ausgesagt. Aus ihm und durch ihn, zu ihm hin sind alle Dinge. In Kolosser 1, wenn wir anschauen, wird es über Jesus ausgesagt. Genau dasselbe gilt auch für Christus. Und an einer Stelle finden wir das ziemlich, ziemlich deutlich in Offenbarung 1. Offenbarung 1. Ist die Einleitung hier auch zu dem Buch der Offenbarung. Und Johannes hört eine Stimme mit sich reden. Und dann wendet er sich um hier in Vers 12, um ihn zu sehen. Und dann sieht er einen, gleich einem Menschensohn. Wir wissen, wer das ist. Das ist der Herr Jesus. Und beschreibt er sehr viele Dinge hier über den Menschensohn, den er dort sah. Und dann heißt es in Vers 17, schaut es mal euch an. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte Lebendige und ich war tot und sieh, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Todes und das alles. Ist es dir irgendwann mal so gegangen, dass du so extrem in Situation warst, dass deine Beine nicht mehr in der Lage waren, dich zu halten? Das ist wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Situation. Das passiert uns, glaube ich, nicht jeden Tag. Ich meine, es sei denn, man hat irgendwo Sauerstoffmangel und dann fängt man an zu wanken. Ja, ich glaube, das war bei Johannes jetzt nicht der Fall. Sondern es ist Jesus selbst, die Erscheinung Jesus selbst, die keine Kraft in mir mehr übrig lässt. Und das hat er sogar wie tot, regungslos, bleibt auf dem Boden liegen. Nur, dass er Christus gesehen hat. Das ist unfassbar, es ist unvorstellbar, wem er hier eigentlich gegenübersteht. Und wir könnten jetzt wirklich Bibelstelle um Bibelstelle um Bibelstelle aufschlagen. Das wäre gut und richtig, das zu tun. Aber ich möchte weitergehen. Wer ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Nun, wir wollen nicht vergessen, dass der Mensch eine Schöpfung Gottes ist. Und der Mensch ist eine besondere Schöpfung Gottes. Das wissen wir von Anbeginn in Genesis 1. Genau. Genesis 1 heißt es, Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde, über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. So. Wir sehen schon allein in der Art und Weise, wie das eingeleitet wird. So am ersten Tag, was sagt Gott da? Sagt er, lasst uns Licht schaffen. Er sagt, es werde. Es werde. Es soll sich. Ja, so, es sollen Lichter werden. Das Wasser soll dies tun. Nur am letzten Schöpfungstag. Oder am vorletzten, egal wie ihr es zählen wollt. Sagt Gott, lasst uns Menschen machen. Davor spricht er es einfach nur aus und es geschieht. Und das könnte er bei Menschen natürlich genauso tun. Aber es zeigt, Gott macht jetzt etwas ganz Besonderes. Er macht jetzt Menschen. Und zwar in seinem Bild. Das ist das Nächste, was es herausstellt über alle anderen. Und dann das Nächste, den Auftrag, den er bekommt. Wir sollen herrschen. Also wir wollen durchaus anerkennen, dass Gott etwas Gutes geschaffen hat, etwas, was über dem Rest der ganzen Schöpfung steht. In Psalm 8 wird es auch ähnlich beschrieben. Sehr interessanter Psalm. Sehr, sehr viele Dinge kommen da zusammen. Psalm 8 heißt es, Vers 7, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Der eine oder andere wird jetzt sagen, das ist ja über Christus gesagt. Stimmt.
Ja.
Stimmt. Im Kern geht es hauptsächlich um Christus. Es ist aber durchaus auch wahr in Bezug auf den Menschen. Ja?
Das ist ja Vers 5, was ist der Mensch?
Genau.
Was ist seine Gedenkst?
Genau. Heißt es, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt. Auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels, Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. So, wir sehen, dass Gott hat ihn in eine besondere Stellung auch hineingesetzt. Und trotzdem, dass wir das wissen, dass Gott etwas ganz Besonderes geschaffen hat, wissen wir aber auch, dass der Mensch als ein Geschöpf immer noch sehr, sehr weit unter Gott steht. Okay? Und das nicht erst seit dem Sündenfall, sondern auch schon davor. Auch schon davor. Einige Bibelstellen, die uns das deutlich machen, finde ich Römer 9. Römer 9 führt es uns sehr krass vor Augen. Etwas, was der Mensch, und das sind die Dinge, die der Mensch nicht gerne hört. Einfach weil der Mensch, er will nicht klein und will nicht gering sein. Er will autonom sein, er will nicht nur herrschen unter einem Herrscher, sondern er will autonom herrschen, alleine herrschen. Römer 9, Vers 19. Der ganze Kontext ist ein anderer und ich weiß, wir wollen das ganze Thema jetzt an der Stelle nicht aufrollen, aber es geht. Es zeigt uns doch etwas ganz Wichtiges über die Stellung Gottes und die Stellung des Menschen. Du wirst nun sagen, warum tadelt er noch, so wenn Gott vorherbestimmt und all diese Dinge, ja? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Römer 9, Vers 19, wer noch sucht. Römer 9, Vers 19. Ja, freilich, Mensch, jetzt schau mal. Ja, freilich, Mensch, wer bist du, der das Wort nimmst gegen Gott? Mensch, wer bist du, der du aufmuckst? Oder, ja, hier. Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Gehst nach Hause, zimmerst dir eine Bank zusammen und dann nächsten Tag findest du einen Beschwerdebrief im Briefkasten. Die Bank, warum hast du mich so gemacht, wie du mich gemacht hast? Bei den Kindern ist was anderes, ja? Gut, dass wir sie nicht gemacht haben, sonst hätten wir noch ganz, alles noch anders, aber wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Darf Gott, kann Gott es? Darf Gott es? Die logische Antwort, die in dem Text jetzt drin ist, ja, steht nicht jetzt als Antwort da, aber ich meine, jeder liegt auf der Hand. Ja, natürlich. Natürlich darf er das. Denn Gott ist Gott. Wer wollte ihm vorschreiben, was er tun darf und was nicht? Gott ist nicht der, der unter einem Gesetz steht und der sich an unsere BGB halten muss und was auch immer. Er steht über all diesen Dingen. Ein Buch, das uns sehr, sehr viel darüber lehrt, ist Jesaja. Jesaja. So dankbar, dass wir dieses Buch haben. Aus viel, in vielfacher Hinsicht natürlich. Jesaja, schlag mal auf, Kapitel 40. Jesaja 40, Vers 12. Wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? So, und da geht es nicht um einen Schluck Wasser. Den kann man gut messen. Aber alles Wasser. Wer hat das ganze Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? Hat er einmal geschöpft? Ah ja, jetzt weiß ich ungefähr. Wer hat den Himmel abgemessen mit der Spanne? So hast du deinen Ellbogen angelegt. Ich sage, jetzt weiß ich, wie lang der Himmel ist. Wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen? Sagst du, ah, Mount Everest, 100.000 Tonnen. Nee, viel mehr. Keiner, natürlich, kein Mensch. Die Hügel mit Waagschalen, wer hat das gemessen? Wer weiß Bescheid wirklich? Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Wer steht Gott zur Seite? Und sagt, so und so, Gott, wäre es vielleicht nicht schlecht. Gott, ah gut, werden wir mal mit berücksichtigen dann. Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts, was recht ist, was gut ist, und ihn Erkenntnis gelehrt hat, ein bisschen Erkenntniszugewinn gegeben hat? Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer. So. Euer Wasser hat ein paar Mal getropft. Habt ihr es gemerkt? Und habe ich mal gemerkt, ne? Von der Relation nur. Gott merkt alles. Er merkt sogar das kleine Haar. Weißt du was? Ja. Stell dir vor. Aber von seiner Größe. Nationen wie ein Tropfen am Eimer. Wie Staub auf der Waagschale. Hast du deine Küchenwaage schön abgeputzt heute? Ja? Du hast den Staub gar nicht gemerkt. So sind Nationen vor ihm, nicht einzelne Menschen. Sie Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Der Libanon reicht nicht zum Brennholz und sein Wild reicht nicht zum Brandopfer. Völlig klar, wenn wir eigentlich Gott opfern wollen, was willst du ihm bringen? Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Und das ist ja das Problem, womit sich Jesaja in diesen Kapiteln auseinandersetzt. Mit wem wollt ihr auch nur annähernd so einen Gott vergleichen? Wem wollt ihr als Option gegenüberstellen? So, die Götzen gab es ja genügend. Ja? Du kannst genügend auswählen. Supermarkt der Religion, schon damals. Ja? Muss nicht nur auf einen beschränkt sein. Aber wem willst du so einen Gott gegenüberstellen? Und da wird uns die ganze Dummheit dessen, sich einen Götzen selber zu machen, natürlich vor Augen gemalt. Ja. Vers 26, hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, mein Gott entgeht mein Recht? Hast du nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Diese bekannten Verse, die wir hier kennen, über die Jünglinge und so weiter. Ja? Aber sind wir uns bewusst, wer Gott ist? Ein ewiger Gott. Die Enden der Erde, alles dieser Erde und geschweige dessen darüber hinaus, das ganze Heer des Himmels, in Vers 26 denke ich, dass es darum hier geht. Ja? Er sagt, schaut es euch an. Kein einziger fehlt bei ihm. Er kennt sie alle. Versuch mal, eine Tabelle zu erstellen mit allen Sternen, die es gibt. Ich lasse uns weiter aufschlagen, Jesaja, Kapitel 45. Hier kommen wir an die Stelle, aus der Paulus zitiert, als wir Römer 9 angeschaut haben. Jesaja 45, Vers 8, und ich dachte mir, irgendwie, dass wir das mit irgendeiner Runde angeguckt haben, aber ich habe alles nochmal durchgesucht, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Wer es doppelt hört, der präge sich's ein. Vers 8, 45, Vers 8, träufle du Himmel von oben, und ihr Wolken fließt über von Gerechtigkeit, das Land, habe ich euch gesagt, ja, 45, 8. Das Land öffne seine Ackerfurchen und sie sollen fruchtbar sein mit Heil. Und es lasse Gerechtigkeit hervorwachsen zugleich. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Jetzt spitzt eure Ohren. Wehe dem, der mit seinem Bildner rechtet. Eine Scherbe der Erde in den Scherben. Weißt du, wer du bist? Sagt etwa der Ton zu dem Bildner, was machst du? Und sagt etwa dein Werk von dir, er hat keine Hände? Wehe dem, der zu dem Vater sagt, warum zeugst du? Zur Frau, warum hast du Wehen? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Bildner. Wollt ihr mich etwa wegen meiner Kinder befragen, über das Werk meiner Hände mir Befehl geben? Ich habe die Erde gemacht. und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich war es, meine Hände haben den Himmel ausgespannt. Und all seinem Heer habe ich Befehl gegeben. So, auch hier merken wir es wieder, wie widersinnig ist es. Da kommt das Neugeborene gerade zur Welt und sagt, was habt ihr da gemacht? Ist ausgeschlossen, ist ausgeschlossen. So ist es notwendig, dass wir sehen, dass das Geschöpf weit, weit, weit unter Gott steht. Und wie viel mehr, seitdem der Mensch gefallen ist, oder? Wie viel mehr, seitdem er sich gegen Gott aufgelehnt hat, seitdem er gesündigt hat. In Jesaja 6, Vers 5, ihr kennt bestimmt sehr, sehr gut diese Stelle. Der John ist vor nicht langer Zeit, hat er sie uns ausgelegt über den Jahreswechsel. Vers 5, Jesaja 6, Vers 5. Er bekommt diesen Vorgeschmack, er bekommt diesen Einblick in Gottes Herrlichkeit, was ihm sofort und völlig bewusst wird. Wehe mir, Jesaja 6, Vers 5. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herr der Herrscharen gesehen. Es musste nicht ein Engel kommen und sagen, weißt du eigentlich, wie sündig du bist? Er sieht hier den Herrn der Herrscher, das ist ihm völlig bewusst. Es durchdringt ihn bis in sein tiefstes Mark und Bein. Ich bin sündig, ich gehöre hier nicht her. Ich muss weg, wehe mir! Er wähnt das Damoklesschwert, kennt ihr ja, das an einem seidenen Faden hängt. Dass es sofort runterfallen und ihn erschlagen muss. Als der Petrus zum ersten Mal den Eindruck von Jesus bekommt, wer eigentlich wirklich ist. Wisst ihr, wann das ist? Im Boot. Im Fischzug. Was sagt er denn da, als die Menge von Fische rauskommt? Herr, Mensch, du hast mich aber ganz schön überrascht.
Gewinn.
Geh fort von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wie viel mehr...
Das ist die Frage, wie wir heute so reagieren würden mit der Gesellschaft, die uns so stark prägt. So, du bist doch wer und genau. So, du kannst dir doch was einbilden.
Genau.
Und das, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch so können.
Ja.
Petrus heute wirkt ja noch so reagieren können.
Es ist die Frage, wie weit wir von Gottes Geist ergriffen und zur Besinnung gebracht werden. Ja? Mhm. Es ist nicht eine Sache, einfach nur eine kulturelle Sache. Okay. Also der Mensch von Natur aus ist blind und für diese Dinge völlig verschlossen. Wir lesen das in den Psalmen, der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Im Buch Jesaja hier kannst du komplett lesen, wo Menschen sagen, er wird es nicht sehen. Ihn interessieren diese Dinge nicht und sündigen und all diese Dinge. Ja. Also das ist durchaus nicht so, dass es etwas ist, wo einfach kulturell bedingt ist, sondern es ist in der sündigen Natur des Menschen das Problem. Und erst wenn wir vom Geist Gottes ergriffen werden und uns der Vorhang vor den Augen weggezogen wird.
Sonst müsstet ihr alle, die Jesus erlebten in seiner Zeit, also wo er da war, zum Glaube kommen sei, wenn es reicher wird, ihn einfach nur zu sehen, sozusagen.
Ja, es war auch da ein besonderes Eingreifen Gottes. Ja,
wenn die Leute erkannt haben, wer er ist, oder?
Ja, also, ganz viele haben ja das toll gefunden, sag ich mal. Ja, und,
genau.
Keine Frage, aber diese geistige Erkenntnis, wo war sie da? Mhm. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit wohl nicht gekreuzigt.
Das würde ihnen irgendwie auch nicht schenken.
Und sichtbar wird das auch darin jetzt, so wir haben gesehen, Gott ist Gott, steht über allen Dingen. Wir als Geschöpfe sind tief unter Gott, erst recht seitdem wir gefallen sind. Und dass wir gefallen sind, das wird jetzt zusätzlich deutlich und uns sehr, sehr klar vor Augen gemalt durch unsere Vergänglichkeit. So, das ist nochmal etwas, wo Gott es uns sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich sagt. Er hat von Anfang an gesagt, wenn du von diesem Baum isst, wirst du sterben. So, und es ist nicht nur, dass wir Geschöpfe sind und deswegen unter Gott stehen. Es ist nicht nur, dass wir gesündigt haben. Wir werden auch infolge dieser Sünde sterben und unterscheiden deswegen uns extrem von Gott, der nie stirbt, dessen Jahre kein Anfang und kein Ende haben. Aber was ist der Mensch? Und lass uns hier noch ein paar Stellen betrachten. Jakobus 4. Jakobus 4. Jakobus 4, Vers 14. Ja, Vers 13. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Die ihr nicht wisst. So, welchen Zeitraum haben sie angepeilt? Ein Jahr. Ach, richtig dicken Gewinn. So. Die ihr nicht wisst, wie es morgen. Nicht übermorgen, nicht nach 6 Monaten. Habt ihr die Stelle? Jakobus 4, Vers 13? Also die nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf. Das ist Wahnsinn. Der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Wir kennen es gut, gell? Morgens. Faszinierend, gell, wie man das kurze Zeit sehen kann. Aber da muss schon wieder Luft holen, nochmal neu. Ist schon wieder weg. Das ist die Perspektive Gottes. Die einem Dampf seid. Ganz ähnlich in Lukas 12 heißt es über den reichen Kornbauern, der sich gesagt hat, oh, jetzt baue ich mir ein paar neue Scheunen. Dann ist die Rente gesichert. Du Tor. Du Dummkopf, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was wird dann sein? Wenn dein Leben jetzt zu Ende ist, und was wird dann sein? Tor. Lukas 12. Ich glaube, fast 20. Der Gegend. Psalm 39. Oder schlagen wir zuerst Jesaja nochmal auf. Auf dem Weg zum Psalm sind wir kommen bei Jesaja vorbei, schlagen wir Jesaja nochmal auf. Wieder Kapitel 40. Ein bisschen weiter vorne. Dieser Text wird öfter aufgegriffen im Neuen Testament. Jesaja 40. Vers 6. Eine Stimme spricht, rufe. Und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Das können wir in der Natur, in der Schöpfung Gottes sehr, sehr gut beobachten, wie schnell das gehen kann. Kommt eine Dürreperiode. Alles, was so schön aufgeblüht ist, ist schon vorbei. Wenn wir die Blumen abschneiden, zu Hause in die Vase stellen, dann geht es ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller beobachten. Es ist kurze Zeit da. Man denkt, Wahnsinn, oder? Was für ein herrliches Geschöpf. Und die Wissenschaftler stürzen sich darauf und erforschen diese Dinge und du kannst nur staunen über das, was da geschehen ist, oder? Eine Woche später liegt eine Biotonne. Ist nicht mehr da. Ist nicht mehr da. Kann frustrieren, oder? Kann frustrieren. Es kann aber auch heilen. Psalm 39. Psalm 90 kennen wir auch gut, gell? Das ist genau die gleiche Kerbe. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Hier im Psalm 39 wird ähnlich gesprochen. Hier heißt es so, dem Chorleiter für jede Tun ein Psalm von David. Ich sprach, ich will auf meine Wege Acht haben, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. Ich verstummte in Schweigen, fern vom Guten, da wurde mein Schmerz erregt. Mein Herz wurde heiß in meinem Inneren und bei meinem Stöhnen entbrannte ein Feuer. Und ich sprach mit meiner Zunge. So, jetzt platzt es aus ihm heraus. Tu mir kund, Herr, mein Ende. Welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, so, handbreit hast du meine Tage gemacht. Hat deine Hand gut überblicken?
Ja.
Was? Einigermaßen übersichtlich. Handbreit hast du meine Tage gemacht. Meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir, nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Er steht mitten im Saft seines Lebens. Voll Power, alles. Dann zack, vorbei. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher. Schatten, ziemlich gut zu erkennen. Zack, Wolke, wo ist der Schatten? Weg. Nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. So. Was macht die Welt für ein Lärm? Neue Erfindungen. Coronavirus. denk dir aus, was du willst und was die Welt leer macht. Sie bedenken nicht, dass Klima, was auch immer. Sie bedenken nicht, dass dieses Leben so kurz ist und dass es bald zu Ende ist. Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Oh, weise, wer das sagen kann. Rette mich von all meinem Vergehen. Mach mich nicht dem Narren zum Hohn. Ich bin verstummt. Mache meinen Mund nicht auf, denn du hast gehandelt. Nimm von mir deine Plage. Vom Streit deiner Hand gegen mich vergehe ich. Strafst du einen Mann mit Züchtigung wegen seiner Schuld, so lässt du seine Schönheit wie die Motte zergehen. Motten sind irgendwie so cool, ne? Einmal drücken, das ist wie Papier. Das ist extrem zerbrechlich. Ja. Wie die Motte zergehen sie. Nur ein Hauch sind alle Menschen. Was, wenn wir das alles uns vor Augen führen, ja, und wir könnten das viel, viel mehr vertiefen, ja, es war jetzt ein Überflug, so, quer einmal durch die Bibel. Hin und zurück. Wenn wir das uns vor Augen führen, wie sollten wir dann, darum geht es mir ja jetzt, wie sollten wir dann jetzt angemessen so einem Gott begegnen? Okay. Einige Bibelstellen will ich mit euch davon angucken, aber ich habe den Eindruck, ihr Lieben, dass wir wie Blinde manchmal sind. Das ist echt interessant. Wir nennen Gott ganz oft im Gebet Gott oder Herr. Aber die Worte, mit denen wir reden, drücken es überhaupt gar nicht aus. Herr, bitte schenk mir einen schönen Tag. Segne Vater diese Speise. All diese Dinge, wisst ihr? Es sind Floskeln, aber die sind leer. Da ist nichts von Herr zu spüren. Da ist nichts von Bewusstsein. Er ist nicht nur Herr, er ist Herr der Herren, er ist König der Könige, der allein Unsterblichkeit hat. Lass uns mal schauen in Lukas Kapitel 7. Hier könnten wir viele Texte uns anschauen. aber ein paar. Die Begebenheit kennen wir gut. Eines Hauptmanns Knecht war krank.
Vers 1.
Ja, genau, ab Vers 1 geht diese Begebenheit los. Und dann heißt es, Vers 3, als er, der Hauptmann, aber von Jesus hörte, sandte der Ältesten der Juden zu ihm, bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, so schaut mir jetzt, er ist würdig. Ja? Die Ältesten, also die Juden, die zu Jesus kommen, sagen, hey, der hat zwei verdient, Jesus. Also, würden die das über alle sagen? Über alle waren die Römer ihre Lieblingsfreunde? Nee, gell? Aber bei dem sagen sie, oh, Jesus, also der hat es wirklich verdient. Ja, da kann man wirklich jetzt nichts sagen. Er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation. Er selbst hat uns die Synagoge erbaut. So. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm. So, es hat im Fernglas geschaut. Der kommt. Dann hat er gesagt, meine Freunde geschickt, und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Jesus, ich wollte dich nicht aufhalten. Brauchst nicht bei mir vorbeikommen. Ich bin nicht würdig. Seit die anderen gesagt, er ist würdig. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich auch selbst nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen. Er hat sich sogar zurückgehalten, hat gesagt, dass ich sende jemand lieber. Ja?
Ist denn ein Sklave eher würdig?
Ja, aber so in dieser Beziehung stellt er sogar die anderen vor sich und sagt, sie sind würdiger vor Jesus zu kommen als ich. Ja. Es ist eine Selbstdemütigung und Zurückstufung. Es ist keine objektive Beurteilung. Genauso wie wenn Paulus sagt, ich war der schlimmste Sünder von allen, es ist keine objektive Beurteilung der Lage ist, sondern es ist eine tiefe innere Haltung, die hier zum Ausdruck kommt. Ja. Ich habe mich nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Nicht könnte, er wird. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht. Und ich habe Soldaten unter mir. Ich sage zu diesem, geh hin, er geht. Zum anderen, er kommt. Und er kommt. Zu meinem Sklaven, tu dies und er tut es. Was bringt er damit zum Ausdruck? Sagt Jesus, ich weiß, wie Autorität funktioniert. Und ich weiß, du hast die Autorität. Wenn du sagst, dann passiert es. Dann passiert es. Jesus. Als er Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn, wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach, ich sage euch, selbst in Israel habe ich nicht so großen Glauben gefunden. Hat Jesus das gut gefunden? Absolut. Wenn wir bei der anderen Gelegenheit, wo ein heidnischer Mensch Jesus um etwas bittet, welches ist das? Messe, die zweite.
Keine blutflüssige Frau?
Ja, nee, die nicht. Das war keine heidnische. Aber. Also, weil.
Seinem Sohn?
Ja, aber das heißt nicht, dass es Heiden waren, ja. Also ganz, ganz, ganz viele. Aber hier heißt es in Vers 15, Matthäus 15, Vers 21. Matthäus 15, Vers 21. Jesus ging von dort weg, zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Sie, eine kananäische Frau, die in dem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Und das hat sie so gemeint, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Dann hier springen wir ein bisschen. Es ist ja Wahnsinn, warum der Herr beachtet sie ja nicht, ne? Vers 23 lesen wir weiter. Der Herr beantwortete ihr nicht ein Wort. Seine Jünger traten hinzu und sprachen, entlass sie, denn sie schreit ihn dort her. Er beantwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam, warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er beantwortete, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Ganz ehrlich, was hättet ihr gemacht?
werde
ich kannst dich mal anhauen.
Okay. Alles klar, Jesus, ich weiß, was du über mich denkst. Tschüss. Wisst ihr, der Mensch, der hat einen Stolz. Und selbst in einer großen Notsituation oft, es gibt so eine Grenze. Es gibt so eine Grenze, wenn du das übertrittst, ist bei allem was Gutes, aber das ist zu viel. Und Hund war damals schon nicht unbedingt sehr, sehr... bestimmt. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Seht ihr, wie sie absolut diese Position einnimmt, sich demütigt und sagt, ja, Herr, du hast recht. Aber gib es mir trotzdem. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt können wir Stelle um Stelle lesen. Ich möchte euch nur mitgeben, wie haben wir das gelernt? Wie spiegelt sich das bei euch in der Art und Weise, wie ihr über Gott redet und wie ihr mit Gott redet? Wieder. Dass wir ein bisschen eine Ahnung haben, wer Gott ist, wer wir sind. Schaut, wir sind immer dann in der Gefahr zu sagen, oh, dann bete ich lieber nicht. Nein, nein. Geh hin, lerne Gott kennen und begegne ihm angemessen. Das wird Gott ehren. So ehrt Gott auch nicht, wenn wir meinen, natürlich, wir sind unwürdig. Wir haben jetzt erst Matthäus durchgemacht, gell? Mit Bergen von Schuld. Glückselig, die hungern, dürsten. Gerechtigkeit. Die sagen, Herr, ich weiß, ich habe es überhaupt nicht verdient, aber gib es mir bitte trotzdem. Diese Art und Weise sollten wir lernen, vor Gott zu kommen. Das zeigt sich dann in der Art und Weise, wie wir, wie gesagt, über Gott reden, mit Gott reden. Das zeigt sich möglicherweise sogar bis dahin, in welcher Gebetshaltung wir Gott begegnen. Wir sind so bequem geworden, dass es sogar zu schwierig ist, wenn man abends nochmal betet, sagen wir jetzt nochmal aus dem Bett aufstehen, wirklich. Gott hört es auch so, gell? Hört er auch, ist kein Problem. Und es gibt keine vorgeschriebene Haltung, wie wir beten müssen. Aber es gibt eine gewisse Herzenshaltung. Und je tiefer die sitzt, desto mehr wird das Ausdruck finden. In unserem ganzen Sein. Also Johannes, als er Jesus begegnet ist, hat nicht nur so gesagt, jetzt empfinde ich ganz tief in meinem Inneren aber eine große Ehrfurcht. Ihn hat es einfach nur zerbröselt. Mögen wir wirklich lernen und dann Ruth hier ein Beispiel nehmen, zu sehen, wer Gott ist und ihm angemessen begegnen. Ich lese noch einmal diese beiden Verse und dann wollen wir damit ins Gebet gehen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Vers 13, da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Lasst uns nicht in unserer eigenen Kraft vor den Herrn kommen, bitten, beten, dass er uns führen und erziehen möge. Herrlicher Gott und Vater, der du im Himmel bist und über allen Dingen herrschst und regierst, ich will bekennen, Herr, dass ich völlig unwürdig bin, mit den kleinen, geringen Dingen, die mich eigentlich betreffen, vor dich zu kommen. Sogar mit meinem Lobpreis, mit meiner Anbetung, Herr, wie unwürdig ist das eigentlich noch, Herr? Es ist so durchmischt und es ist so schwach, es ist so klein. Wir alle bekennen, Herr, dass wir völlig unwürdig sind. Ich danke dir, dass du dich freust, wenn sich diese Erkenntnis in uns mehrt, wenn wir das mehr und mehr begreifen, Und wenn wir dann aber trotzdem zu dir kommen, gereinigt durch das Blut unseres Herrn Jesus, Herr, wenn wir ihn nicht hätten, wer wollte bestehen vor deinem Angesicht? Wer wollte es wagen, vor dich zu kommen? Ich danke dir, dass wir freimütig in Jesus bitten dürfen, dass wir dich kindlich anflehen dürfen. Danke dir, Herr, dass du uns nicht vernichtest und nicht verdammst. Ich will dich für uns alle bitten und für mich am meisten, Herr, dass diese Kenntnis zunehmen und wachsen darf. Herr, dass die anderen, wenn ich über dich rede, dass sie merken dürfen, dass ich über das Allerwichtigste rede, über was ich reden kann. Dass es deutlich werden darf in der Art und Weise, wie ich mit dir rede, aber nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern wenn ich allein für mich bin, mit dir rede. Schenk du tiefe Erkenntnis, Herr. Schenk du ein großes Bewusstsein. Und ich will dich darum bitten, dass du jeden Einzelnen reichlich segnest, wenn er nach Hause geht und nachdenkt über diese Dinge. Und wenn er sein Herz darauf setzt, dich mehr zu suchen, mehr von dir begreifen zu wollen. Schenk du das, Herr, durch deine große Gnade. Amen. Amen.